Hallöchen und herzlich willkommen beim Podcast vom Apologetik-Projekt. Wir reden heute weiter über das spannende Thema, unseren Glauben überzeugend kommunizieren. Natürlich wieder mit dabei nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Simon. Hi Simon.
Hi Dave. Und an der Stelle vielleicht mal, wobei, soll ich das raushauen? Vielleicht bereue ich es noch. Mein Spitzname ist Gary. Es leitet sich ab von meinem Nachnamen gar recht. Aber tatsächlich, die meisten meiner Kumpels nennen mich einfach immer nur Gary. Aber ja, kommt drauf an, in welchen Freundeskreisen. Hast du einen Spitznamen?
Dave einfach, ne? Das ist ja. Aber der Name, den ich jetzt überall verwende. Eigentlich heiße ich ja David. Aber die letzte, die David gesagt hat, war meine Oma. Und hat sich nicht gehalten, der Name, ja.
Wir sind ja heute dabei, darüber zu sprechen, wie wir unseren Glauben überzeugend kommunizieren können und wollen heute jetzt in Teil 2 das ein bisschen vertiefen, was wir letztes Mal schon begonnen haben.
Genau, es lohnt sich auf jeden Fall, die letzte Folge anzuhören. Wir versuchen, diese Folge trotzdem so aufzubauen, dass ihr die auch so hören könnt erstmal. Wir wollen weiter einfach Tipps geben für Glaubensgespräche. Wir haben letztes Mal ganz viel darüber auch gesprochen, dass wir Leute nicht überfahren wollen mit irgendwelchen Konzepten, sondern dass es wirklich um einen Dialog geht. Also wie wir in einen Dialog treten können, haben aber gemerkt, das Thema ist natürlich sehr umfangreich. Es bildet ja dementsprechend auch eine Grundlage für unsere Academy-Tage, weil man da so viel drüber sagen kann. Und heute wollen wir noch ein bisschen mehr Tipps geben. Was sind denn so wichtige Punkte, wenn man in so einem Dialog dann ist, wenn man mit Leuten im Gespräch ist? Was könnte man da beachten? Was sind wichtige Punkte? Was sind wichtige Herangehensweisen, um ein, ja, ich würde sagen, ein zielgerichtetes und auch tiefes Gespräch führen zu können?
Ich denke, mit das Wichtigste ist, dass man die andere Person und ihre Überzeugungen kennenlernen sollte. Also, ich weiß nicht, man hat das manchmal, dass man da so eine Menschengruppe vor Augen hat und denkt, okay, der, die ist Atheist, also denkt er oder sie bestimmt so und so. Also ich hatte das mal vor Jahren, da war ich auf einer Hochzeit und gerade so voll in meiner Auseinandersetzung mit dem New Atheism, Richard Dawkins, Hitchens und Co. Und dann setze ich mich so an den Tisch zu der Mitbewohnerin von der Dame, die geheiratet hat, die Atheistin war, und frage sie dann so, warum bist du Atheistin? Was überzeugt dich an der atheistischen Weltanschauung? Was spricht für dich gegen die Existenz Gottes? Und ich habe jetzt schon so mit haufenweise Argumenten gerechnet und dann aber war sie von der Frage total überfordert, weil sie gar nicht so über ihre eigene Weltanschauung oder die christliche nachdenkt. Aber sie fand es richtig cool, dass sie, also sie meinte, ich habe jetzt das Gefühl, du willst mich hier jetzt überzeugen, und ich war so in meinem Auge, also vor Augen hatte ich dann so die kampflustigen Atheisten auf YouTube, so, hey, ja, natürlich, du willst mich auch überzeugen. Aber realisieren, nee, das ist gar nicht ihre Ebene. Hm. Und was sie jetzt, genau, sie hat jetzt einfach nie so groß über die Themen nachgedacht, aber war halt auch von den Zeugnissen und Erlebnisse, die Menschen mit Gott hatten, immer total berührt, was sie dann ihrer WG von ihren christlichen Mitbewohnerinnen gehört hat. Und da habe ich einfach gemerkt in dem Moment, okay, Simon, fahr mal runter, stell dich auf die andere Person ein. Also das habe ich nicht nur in dem Moment gemerkt, aber einfach mal so als anekdotisches Beispiel, dass wir Leute nicht in Boxen stecken sollten.
Ja, ich meine, das wollen wir ja selber auch nicht. Also wenn irgendwie Leute mir begegnen und hören, ich bin Christ, ich glaube, ich hatte mal einen Fall, wo dann irgendwie gesagt wurde, trinkt ihr nicht irgendwie Ziegenblut bei euch im Gottesdienst und so. Also ich meine, ich will das ja auch nicht, dass Leute mich in irgendeine Box stecken oder irgendwelche auch abstrusen Ideen davon haben, was jetzt mein Glaube für mich bedeutet. Sondern ich wünsche mir ja auch, dass ich die Möglichkeit habe, das erstmal zu erläutern, erstmal zu erklären, auch innerhalb dieser verschiedenen Glaubensvorstellungen, gerade auch im Christentum gibt es ja verschiedene Formen und auch verschiedene Theologien. Da fände ich es fair, wenn Leute mir sagen, erstmal, hey, was genau glaubst du denn? Oder ja, wo bist du da verankert im Christentum? Als wenn sie gleich irgendwie sagen, ja, irgendwie ihr mit eurem Papst oder so, und ich sage, ich bin gar kein Katholik oder so, ne?
Nee, aber nicht bei den Evangelikalen. Das sind alles neokarismatische Trump-Supporter.
Ach so, ja, gut.
Die uns ProSieben vor kurzem auch nahegelegt hat. Nee, also das war nicht so witzig jetzt vorletzte Woche, wann kam sie raus, diese ProSieben-Doku, wo dann über radikale Christen gesprochen hat und da natürlich sicherlich auch ein Spektrum der evangelikalen Welt abgedeckt hat, aber Ich kann mich erinnern, in derselben Woche hatten wir, das muss schon vor 3 Wochen oder so gewesen sein, sonntags nach dem Gottesdienst zusammen noch im Burger-Restaurant gegessen oder anderswo. Und dann wurde halt über die Wahlen in den USA auch ein bisschen diskutiert, wo man dann gemerkt hat, nee, das denken nicht alle gleich. Und Leute, die jetzt aber diese ProSieben-Doku gesehen hätten, hätten genau ihr Bild vor Augen gehabt, so ticken die evangelikalen Christen. Also evangelikaler Christ gleich, duck, duck, duck. Und man unterhält sich mit ein paar und merkt, nee, das ist ein bisschen breiter und bunter. Und ich glaube auch nicht, alle Leute sind immer mit ihrer Weltanschauung konsistent.
Mhm. Klar, also oder können es gar nicht ausdrücken. Ne? Das, du hast ja erzählt, ne? Diese Atheistin, die war da gar nicht irgendwie ready zu sagen, ja, klar, hier kommen meine weltanschaulichen Punkte, hier kommen meine philosophischen Grundlagen. Ich meine, ganz ehrlich, die meisten Menschen können viele Punkte gar nicht spontan benennen, müssten erstmal überlegen, okay, wie drücke ich das aus? Oder okay, wie ist das denn genau, ne? Wenn ich jetzt das mal wirklich in einem Satz zusammenfassen muss. Das ist ja auch gar nicht so einfach teilweise, weil es Sachen sind, über die wir nicht irgendwie jeden Tag tief nachdenken und die Sachen dann aufschreiben und systematisieren. Kann man auch nicht erwarten, dass jeder hier ein systematischer Philosoph ist oder sowas.
Ich denke, gerade wenn wir über die Postmoderne sprechen, ist es wichtig, da nicht Leute in eine Box zu packen, weil das ist ja eigentlich sogar was, was einem postmodernen Mindset zuwider ist, zu sagen, also Dinge zu systematisieren und da fixe Kategorien aufzumachen. Es wäre eher dann so eine Bestandsaufnahme von außen. Okay, da hat jemand ein postmodernes Mindset, sprich, man kann sagen, er oder sie hat jetzt diese Grundtendenzen in seinem, in ihrem Denken. Also was ich mit der Konsistenz meine, um das vielleicht noch zu sagen, ist, dass es Atheisten gibt, die sich gleichzeitig Tarotkarten legen lassen oder auf ihr Horoskop schauen. So wie es ja auch Christen gibt, vielleicht im afrikanischen Setting, die dann morgens in die Kirche und abends zum Voodoo-Priester gehen. Hm. Also nicht jeder ist immer in seiner Weltanschauung total durchdacht und reflektiert und konsistent. Ja. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, da Leute nicht in so Kategorien zu packen. Also deswegen ist einfach wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass jemand aufgrund seines religiösen, ethnischen oder weltanschaulichen Hintergrunds automatisch bestimmte Dinge denkt und glaubt.
Ja. Ich meine, die Schwierigkeit hier liegt ja darin, wir wollen Leute nicht in eine unnötige Box stecken, aus der sie selber gar nicht mehr rauskommen und so weiter. Andererseits wollen wir ja in Gesprächen schon rausfinden, was glaubt ein Mensch, und wollen auch bestimmte weltanschauliche Konzepte verstehen. Also es gibt ja weltanschauliche Konzepte, denen sich Menschen auch selber zuordnen. Klar, in der Postmoderne nimmt es so ein bisschen ab, ne, dieser Individualismus und so weiter. Da werden dann halt ganz viele neue Kategorien irgendwie eröffnet. Aber auch da, Menschen sind sich ja teilweise auch selber bewusst, okay, ich gehöre einer bestimmten Religionsgemeinschaft an. Und damit weiß ich, okay, da hängen bestimmte Glaubenssysteme, Glaubenssätze dran, vielleicht auch bestimmte kulturelle Formen. Oder manche Menschen identifizieren sich sehr stark über politische Parteien. Sagen, okay, da identifiziere ich mich mit. Also ich glaube, hier muss man es schaffen, eine Mitte zu finden, zu sagen, ich will den anderen nicht in eine Box stecken, aber ich will die Weltanschauung des anderen spotten.
Ja.
Man will rausfinden, was für ein weltanschauliches System hat er. Ich meine, wie würdest du das machen, Simon? Also jetzt bist du jemandem im Gespräch, du willst irgendwie rausfinden, was glaubt der andere? Was würdest du da so für Fragen stellen?
Ja, ich denke, eine wichtige Frage, die ich mir selber stellen sollte und auch dann eben im Gespräch irgendwo erfragen oder in Erfahrung bringen, wäre, wie viel Vorwissen ich auch bei meinem Gesprächspartner voraussetzen kann oder auch welches Vorwissen. Also du hast es ja mir vorher im Gespräch erzählt, jetzt warst du in Tübingen und dann wurde da über die Ausbreitung des Christentums mit dir diskutiert und da hatten Leute ganz offensichtlich unterschiedlich viel Vorwissen über die Kirchengeschichte und waren der Meinung, ja, überall, immer hat sich das Christentum per Zwangsmissionierung ausgebreitet. Und klar, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem dann über Mission sprichst und erzählst, ja, hey, ich komme gerade von meinem missionarischen Auslandsjahr in Uganda und bei dem dann direkt die Kreuzzüge, Zwangsmissionierung und so weiter im Kopf aufblinken, dann ist er nicht ausreichend informiert. Und sowas zum Beispiel gilt es zu berücksichtigen, wenn wir über den Glauben und verschiedene Themen des Glaubens ins Gespräch kommen. Also um mal bei dem Thema Mission zu bleiben, da ist ja auch ein häufiger Einwand oder Vorwurf, der christliche Glaube zerstört Kulturen. Und ja, christliche Mission hat das immer wieder mal auch getan, aber würden wir das darauf beschränken, hätten wir einen sehr undifferenzierten und einseitigen Blick und würden nicht sehen, dass der christliche Glaube eigentlich in Kulturen hineinkommt und nicht eine neue mitbringt. Nicht zwingend. Also haben sicherlich manche Engländer oder Europäer oder Amis an der einen oder anderen Stelle gemacht. Aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Ich finde, eine andere Frage, die man sich immer da auch stellen sollte, wäre, welche Sehnsüchte, welche Erwartungen, welche Träume, welche Hoffnungen hat mein Gegenüber? Also, ja, was ist so sein Ziel im Leben oder wofür setzt er sich ein oder auch nicht? Das macht einen Riesenunterschied. Spreche ich mit jemandem, dem das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht, eine erfolgreiche Karriere hinzulegen, das Leben zu genießen und voll mitzunehmen? Oder jemand, der vielleicht sagt, hey, ich opfere manche Privilegien, Zeit, Geld, Energie für ein Ideal, für das ich lebe und einstehe, wie jetzt eben einen grünen Planeten oder soziale Gerechtigkeit. So, das ist ja auch ein Unterschied. Rede ich jetzt mit blöd gesagt oder platt gesagt einem Klimakleber, der sich in Berlin auf dem Boden fest heftet, weil er so sehr davon überzeugt ist, es ist wichtig, dass wir uns dafür einsetzen. Oder rede ich mit jemandem, der sagt, ey, das Wichtigste ist, mir geht's gut und das macht einen Unterschied. Oder wo würdest du da den Unterschied sehen in dem, was Menschen an Sehnsüchten und Hoffnungen für ihr Leben so mitbringen?
Ich glaube, gerade der Begriff Hoffnung, also Sehnsüchte, finde ich, ist oft was sehr Individuelles. Auch ja unter Christen, ne, gibt es verschiedene persönliche Sehnsüchte. Aber ich finde gerade der Begriff Hoffnung, ja, auch wenn man sich so Kant anguckt mit seinen Weltanschauungsfragen, auch die Frage, was darf ich hoffen, ist schon eine entscheidende Frage auch für ein Weltbild. Also ich finde, an der Hoffnungsfrage kann man relativ schnell erkennen, okay, wo steht denn der andere? Also ich meine, klar, ganz klassisch die Hoffnung auf ewiges Leben und so weiter, das gibt es in manchen Religionen, aber auch da muss man wieder unterscheiden, ne? Also ein Buddhist, der jetzt vielleicht auch davon redet, dass irgendwie nach dem Tod was kommt, hat aber eine ganz andere Hoffnung als jetzt ein Christ, weil der Buddhist möchte ja eher, dass die Gefühle und die Empfindungen aufhören. Der Christ glaubt das nicht. Der Christ glaubt, dass wir in einer ganz intensiven Empfindungsgemeinschaft sein werden mit Gott, die von Liebe geprägt ist. Also deswegen ist es wichtig, hier tatsächlich herauszufinden, das finde ich mit diesem Punkt von dir so gut, zu sagen, was ist tatsächlich die Hoffnung? Nicht nur, welche Begriffe werden reingeschmissen.
Ja, ja.
Also zu sagen, Leben nach dem Tod, okay, aber was ist deine Hoffnung in Bezug auf dieses Leben nach dem Tod? Was wünschst du dir da?
Und wenn wir jetzt über überzeugende Kommunikation sprechen, da würde ich dann halt eben sagen, wenn wir das zum Beispiel wissen, dann können wir einen Jump machen zum Evangelium und zu Punkten, die wir da anführen sollten. Also wenn jemand sagt, hey, mein Ziel im Leben ist es, eine Gesellschaftsordnung herzustellen oder dazu beizutragen, dass eine hergestellt wird, in der soziale Gerechtigkeit besteht. Ich habe die Bücher von Karl Marx verinnerlicht und bin mit meinen Antifa-Boys regelmäßig auf der Straße. Dann hängt da ja auch ein Menschenbild mit zusammen, das sich von unserem Christlichen unterscheidet. Und ich glaube, das ist es wichtig, im Hinterkopf zu haben. Denn er oder sie geht dann grundsätzlich davon aus, Menschen sind gut und in der Lage, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben sind, auch in so einer utopischen Gesellschaftsordnung dann zu leben. Und das Wichtigste ist es deswegen, diese Gesellschaftsordnungen abzureißen, die das verhindern, und die einzuführen, die dazu beitragen. Und da komme ich als Christ und sage, nein, ich glaube, der Mensch hat die Neigung zum Schlechten. Da haben wir jetzt schon hier dann die unterschiedlichen Verständnisse vielleicht jetzt im Vergleich zu Leuten, die eher dann von einer Erbsünde, einer vererbten Sünde ausgehen. Das glaube ich jetzt in dem Sinne so nicht, aber schon, dass wir die Neigung zur Sünde haben und eben nicht grundsätzlich immer nur das Gute wollen und tun. Und dass selbst dann, wenn wir eine gerechte Gesellschaftsordnung herstellen, wenn ich in der Utopie leben, beziehungsweise das ist gar nicht möglich, sondern meine Hoffnung ist, und da bringe ich Jesus mit rein, dass er wiederkommen wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und dort leben wir dann in der wirklich perfekten, heilen, vollkommenen Welt. Aber so, glaube ich, ist es wichtig, dann auch den Jump zu Jesus zu machen und zu sagen, hey, ich sehe, wo der andere steht, wo sind gemeinsame Schnittmengen, wo sind aber auch Unterschiede, wo ich das Evangelium reinbringen darf. Und jetzt bei dem ganzen Thema Leben nach dem Tod, ich meine, jetzt wenn wir mit Muslimen sprechen, da kommen dann teilweise sogar dieselben Begrifflichkeiten, Himmel, Hölle oder Paradies. Aber warum, Dave, glaubst du, ist es wichtig, da auch bei Begriffen nochmal ein bisschen genauer nachzuhaken, damit man da nicht aneinander vorbeiredet?
Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, weil diese Begriffe ja immer gefüllt werden. Also zum Beispiel mit Hoffnung. Ne? Jetzt nehmen wir mal wirklich dieses Beispiel Paradies, Ewigkeit und so weiter, Leben nach dem Tod. Es kann passieren, und das wäre ein sehr schlechter Fall für ein Gespräch, dass wir denselben Begriff verwenden, dass wir anfangen darüber zu reden, aber irgendwie merken wir reden aneinander vorbei und wissen gar nicht warum. Und vielleicht merken wir nach einer Viertelstunde, ach so, zum Beispiel mit einem Buddhisten zum Beispiel, ja, du glaubst, dass in dem perfekten Moment der Ewigkeit, ja, dass du nichts empfindest. Ach so, ja gut. Dann haben wir natürlich komplett anderes Verständnis davon und dann ist es natürlich gegeben, dass wir aneinander vorbeireden, weil damit ist verbunden auch die Teleologie dieses Lebens, die Zielhaftigkeit und Sinnhaftigkeit dieses Lebens. Und da wird ein Gespräch dann sehr schwierig. Das heißt, diese Begriffe zu definieren, erstmal in der Sache, also jetzt zum Beispiel der Begriff Gott, ja, muss man erstmal definieren, ja, was meinst du denn mit Gott?
Ja.
Also das, wenn wir allgemein von Gott sprechen, dann wird das Gespräch halt auch sehr oberflächlich. Sobald wir konkret werden, gibt es eventuell auch eine Konfrontation mit dem Weltbild des anderen, das ist aber gut, weil dann kommen wir zu einem Gespräch, das tatsächlich in eine Richtung geht, das bestimmte Punkte anspricht, über die wir tatsächlich sachlich reden können, anstatt nur allgemein über irgendeinen Gedanken zu sprechen. Also das ist erstmal wichtig, zu sagen, okay, ich will nicht nur ein oberflächliches Gespräch, ich will ein tiefes Gespräch, ich will ein Gespräch, das persönlich ist. Dazu muss ich Gespräche klar abgrenzen und auch Begriffe klar abgrenzen, wo ich stehe, was meine Meinung ist und was deine Meinung ist. Aber eben auch, um zu vermeiden, dass wir aneinander vorbeireden. Ja, ja. Das wären für mich so die beiden großen Gefahren, Oberflächlichkeit und aneinander vorbeireden.
Und ich meine jetzt mal verschiedene Begriffe in den Raum geworfen, die man sehr unterschiedlich füllen kann. Himmel, Hölle, Gott, Bibel, Mission, Evangelikal, Liebe, also ja, Gerechtigkeit. Also ich denke, da kommen einem sicherlich ganz viele Begriffe noch, wo man dieselben, also Jesus, Abraham, alles Mögliche, wo wir mit Menschen aus anderen religiösen oder nicht religiösen Weltanschauungen in der Theorie über dasselbe sprechen, aber praktisch doch was ganz anderes damit meinen. Und damit wir in einem Gespräch auch sinnvoll weiterkommen, es wichtig ist, Begriffe zu klären, also sich selber zu fragen oder den anderen zu fragen, was meinst du denn eigentlich damit, wenn du von XYZ sprichst? Ich finde auch mal wichtig, im Gespräch mich zu fragen, welche Glaubensinhalte oder welche weltanschaulichen Überzeugungen prägen mein Gegenüber. Das kann dann auch manchmal damit zusammenhängen, wo jemand groß geworden ist und was für geschichtliche Prozesse da abgelaufen sind.
Ja.
Also das macht einen Unterschied, ob ich jetzt in einer Region groß geworden bin, in der es immer Religionskonflikte gab, oder in einer, in der Religion irgendwo als was Positives, das irgendwo mit zum Leben gehört, verstanden wurde. Also ich hatte mit einem Atheisten da immer wieder Gespräche, der Syrer ist und der halt durch die ganzen Terroranschläge und Dinge, die er so in seinem Land miterlebt hat und ISIS und Co., gesagt hat, ey, ich will mit Religion nichts mehr zu tun haben, weil das führt immer nur zu Krieg und zu Terror und zu Machtansprüchen und so weiter. Und das ist ja was ganz anderes, als mit jemandem zu sprechen, der ja Religion irgendwo als ganz selbstverständlichen, aber positiven Teil seines Lebens und seiner Gesellschaft erlebt hat.
Ist interessant, auch in meinem Vortrag gestern in Tübingen war eine der ersten Fragen tatsächlich, ob ich christlich aufgewachsen bin in der Q&A. Das scheint für Leute irgendwie wichtig zu sein, um auch zu prüfen, wie viel Gewichtung gebe ich dem Ganzen oder wie kann ich das einordnen? Also ich glaube, viele geben da immer wieder den Vorwurf, Christlich aufgewachsen? Aha, ja, okay. Dann hast du also einfach das übernommen, was dir beigebracht wurde. Passt ja auch in manche Weltbilder rein, ne? Dass alle unsere Vorstellungen ja nur eine Kombination sind aus Genetik und Umwelt und Erziehung. Aber das ist eine wichtige Frage, weil natürlich ist es ein Unterschied auch, ob ich jemanden vor mir habe, der auch schon vielleicht gezwungen war oder auch schon herausgefordert wurde, seinen eigenen Glauben kritisch zu hinterfragen. Oder bin ich vielleicht auch der Erste, irgendwie, der jetzt sagt, hey, ich habe mal kritische Anfragen an dein Weltbild, dann muss ich mir im Klaren sein, kann ich jetzt auch meistens nicht gleich mit den riesen Keulen kommen und gleich irgendwie fünf Fässer aufmachen, weil dann entsteht auch kein Gespräch, weil der andere ist dann überfordert. Also diese biografischen Fragen in Verbindung zu bringen mit den Sachfragen und immer wieder einfließen zu lassen, hat für mich zwei Effekte. Eben zum einen, ich verstehe tatsächlich, woher der andere kommt. Und das andere aber auch, ich zeige dem anderen, dass ich auch an ihm als Person interessiert bin. Was für mich maßgeblich ist für jedes Gespräch. Ich meine, wir sind ja nicht zwei Computer, die miteinander Informationen austauschen, sondern wir sind eben Menschen mit Hoffnung, Gefühlen, Erfahrungen, Schmerzen, Nöten und so weiter. Wenn ich das mir selber eingestehe und auch dem anderen eingestehe und das in Verbindung bringe mit unseren jeweiligen Weltbildern, dann erlebe ich, dass ein relativ tiefes Gespräch entsteht. Da, wo wir nur Sachinformationen austauschen, ohne uns als Menschen gegenseitig zu sehen, ja, wird das Gespräch oft sehr einseitig oder ebbt ab, weil man meistens merkt, okay, einer von beiden hat sich halt weniger damit beschäftigt. Ja.
Ja, ich denke, es ist immer gut, sich zu fragen, woher der andere kommt. Also jetzt nicht nur, wo er aufgewachsen ist, sondern auch in den Fragen, die er stellt. Manchmal kann es ja auch sein, dass Leute denselben Einwand anführen, aber da ein ganz anderes Mindset haben, das dahinter steckt. Also nehmen wir mal den Einwand, die Bibel wurde verfälscht. So, da kann man jetzt direkt auf einer Sachebene kommen und anführen, schau mal, die und die Manuskripte haben wir, so breit bezeugt ist das Neue Testament, die und die Kirchenväter haben das auch alles rezitiert und kann gleich auf dieser faktischen Ebene kommen. Aber der Grund, warum die Person die Frage stellt, der muss auch wahrgenommen werden und oft gibt es da eine Frage hinter der Frage oder eine Thematik hinter der vorgeschobenen Thematik. Also wenn jetzt Muslime beispielsweise das Thema vorbringen, dann steckt da das Mindset dahinter, dass der Koran gleichzeitig sagt, dass die Schriften der Juden und Christen von Allah kommen, aber eben auch, dass der Koran von Allah kommt und das nicht ganz zusammenpasst, weil da ganz offensichtlich unterschiedliche Inhalte drin stehen. Also wie kann es erklärt werden? Diese Texte wurden verfälscht. Okay, so das ist das Mindset, was dahinter steckt, sodass der Muslim, der das vorbringt, diesen Widerspruch so nur auflösen kann. Und in dem Moment, wo du ihm näher bringst, nee, Moment mal, die Bibel wurde gar nicht verfälscht, weiß er, nee, dann ist auch mein Koran falsch. Also diesen Konflikt bei ihm, der da bei ihm im Kopf abgeht, im Hinterkopf zu haben, das ist schon mal wichtig. Während jetzt vielleicht ein Skeptiker dasselbe Argument eher anführt, weil er sagt, nee, also wir brauchen klare Beweise, wir brauchen Originale der verschiedenen Schriften und die haben wir ja nicht mal und da dann vielleicht so einen, ja, der kommt dann eher von einem Ansatz her, ich würde das von einer Schrift, die von Gott kommt, erwarten, dass die bestüberliefertste oder die bestbelegteste, bestüberliefertste Schriftensammlung überhaupt ist. Gut, das ist sie tatsächlich, jetzt gerade das Neue Testament. Aber da würde ich erwarten, dass wir Originale haben. Und selbe Person, aber kommt von einem anderen Blickwinkel her auf das ganze Thema. Und da finde ich es auch wichtig, die Frage hinter der Frage zu sehen. Mal, wo fallen dir vielleicht sonst noch so Beispiele ein, wo es Fragen hinter der Frage gibt, wo man dann auch in einem apologetischen Gespräch das mit berücksichtigen oder im Hinterkopf haben sollte, um weiterzukommen?
Ganz klassisch für mich ist da die Leitfrage. Also da geht es ganz viel um Sensibilität. Was steckt wirklich dahinter? Ich meine, wenn jemand zum Beispiel auch in einer Veranstaltung fragt, hey, warum lässt Gott Leid zu? Und ich weiß nicht, dass das eine junge Mutter ist, die gerade ihr Neugeborenes verloren hat, und ich da komme mit fünf philosophischen Fakten, dann ist das schlichtweg Thema verfehlt. Ja. Das ist nicht das, was diese Frau momentan braucht in dieser Frage, auch wenn es vielleicht richtig ist, was ich sage, aber es war eigentlich nicht ihre Frage. Sie wollte nicht 5 philosophische Gründe, sondern sie hat ein persönliches Leid, das sie erlebt und braucht da auch eine Begegnung irgendwie auf Augenhöhe, wo klar wird, ich versuche diesen Punkt zu sehen bei ihr. Ich glaube, da geht es ganz viel drum. Ihr merkt das ja in diesem Gespräch auch heute oder in dieser Folge im Podcast. Es geht ganz, ganz viel darum, in einem Gespräch hinter bestimmte Fassaden, Vorhänge zu gucken und zu schauen, was steckt wirklich dahinter, anstatt einfach nur zu sagen, ja, ich lege einfach mein Gespräch los und nenne hier meine Fakten. Genauso ist es auch mit der Frage, wie präsentiere ich dann auch schließlich meinen Glauben? Der christliche Glaube ist ja so unser Motto, ist nicht nur schön, sondern auch wahr. Und ich habe vielleicht einen Menschen vor mir, der sehr interessiert ist am Wahrheitsgehalt einer Weltanschauung, der sehr interessiert ist an Fakten, der sehr rational interessiert ist. Und ich tue mir sehr leicht, mit dem zu sprechen über Faktenlagen, über Beweise, Indizien etc. Vielleicht habe ich auch einen Menschen, der zu dieser Form von Gespräch oder dieser Form von Weltanschauungsfrage keinen wirklich guten Zugang hat. Mir hilft da sehr diese Trias, die es ja schon seit der griechischen Antike da gibt. Willst du kurz erläutern, was diese Trias beinhaltet?
Ja, das Wahre, das Schöne, das Gute. Das sind drei Dinge, nach denen Menschen sich sehnen, und das in unterschiedlichem Ausmaß vielleicht, und das hat auch Einfluss auf unsere Glaubensgespräche. Also wenn Menschen sich gar nicht die Frage stellen, was ist wahr, sondern eher, was ist gut für mich und mein Leben oder für die Gesellschaft, wie wirkt sich das auf mich und auf andere aus, dann würde ich eher da den Ansatz wählen, anzuführen, schau mal, so hat sich der christliche Glaube förderlich auf die Gesellschaft, auf mein Leben, auf das Leben anderer ausgewirkt. Weil die Frage dann eher da ist nach dem Guten. So, andere, die würden vielleicht eher sich die Frage stellen, ja, ist es denn jetzt faktisch wahr? Und dann komme ich eben mit meinen philosophischen Argumenten und mit historischen Argumenten für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Und andere, die sind eher von der Schönheit Gottes dann gecatcht, und ich zeige ihnen, ja, was diese Botschaft des Evangeliums uns zeigt darüber, wer und wie Gott ist. Also ich denke, da ist es auch immer gut zu fragen, wen habe ich vor mir, und je nachdem eben auch eher anzusetzen. Weil schlecht ist, wenn wir halt jemanden vor uns haben, der in so einem postmodernen Mindset ist, und wir kommen da jetzt auf eine Faktenebene, die dann an ihm vorbeischlittert. Ich würde aber auch nicht sagen, ja, wenn jemand nicht an der Wahrheitsfrage interessiert ist, dann hat er halt Pech, gehört er halt nicht zu den Erwählten oder dann bringt das nichts, sondern würde ich eher ansetzen eben bei dem, ja, wie hat sich der christliche Glaube, wie wirkt sich der gut aus auf Ehen, auf den Einzelmenschen, auf eine Gesellschaft, historisch und auch gesellschaftlich. Okay, also es gibt so diese Trias des Wahren, des Schönen und des Guten. Man kann auch andere innere Landkarten zu haben, aber ich denke, das ist mal grundsätzlich gut, von dieser Frage herzukommen. Wo sollten wir eher anknüpfen? Aber vielleicht mal ganz, ganz praktisch, ganz konkret, wenn wir jetzt mal in Gespräche reingehen. Da fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer, okay, aber wie kann ich jetzt denn damit umgehen? Oder wie würdest du denn darauf antworten? Ich schmeiß dir mal so ein paar Punkte rüber, und dann kannst du ja mal sagen, was du da sagen würdest. Also sagen wir mal, du hast einen Atheisten vor dir, der sagt, ey, weißt du was, Dave, wir sind noch fast auf einer Page. Es gibt zigtausende Götter, an die Menschen glauben. Bei mir ist es einfach nur einer weniger als bei dir. Du glaubst auch nicht an Shiva, an Krishna, an Vishnu. Ich glaube halt auch nicht an Yahweh. Im Grunde, da sind wir nicht weit voneinander weg. So, wo würdest du da ansetzen, was für ein Mindset steckt hinter dieser Aussage, und wie würdest du darauf antworten?
Also ich würde relativ schnell versuchen, eigentlich den Kern der Frage anzusprechen. Das eine ist, dass ich nicht glaube, dass es viele Götter gibt und unser Gott ist einer davon, sondern ich glaube, es gibt einen wahren Gott, und würde im Prinzip den Ball zurückspielen und sagen, ja, aber ganz ehrlich, du glaubst ja nicht, dass all diese Götter gleichermaßen existieren und vielleicht sogar in irgendeinem kosmischen Raum gegeneinander kämpfen, sondern du glaubst, dass das alles Ideen sind und dass die gar nicht existieren. Jedenfalls nicht in der Form, wie ich es glaube, an meinen Gott. Also klar, man kann das Phänomen psychologisieren und so weiter, aber das ist nicht meine Vorstellung von Gott, sondern ich glaube, dass es tatsächlich ein lebendiges Geistwesen, allwissend, allmächtig, Ursacher und Schöpfer von allem, was existiert. Das ist meine Vorstellung von Gott. Und da würde ich den Ball zurückwerfen und sagen, hier müssen wir doch ansetzen. Gehst du überhaupt davon aus, dass so eine Form von Gott, und sei es nur einer, existieren kann? Oder glaubst du, das sind alles Hirngespinste?
Der falsche Rückschluss hinter so einer Aussage ist ja, weil es viele verschiedene Religionen gibt, ist jede gleichermaßen wahrscheinlich. Und das, finde ich, ist was, was wir grundsätzlich als Prinzip in so Gesprächen anwenden können, falsche Rückschlüsse benennen. Denn das ist nicht so. Also es gibt verschiedene religiöse oder theistische Weltanschauungen und manche von denen sind wahrscheinlicher als andere. Also wenn wir jetzt über den Pantheismus nachdenken, der davon ausgeht, die Natur ist göttlich, dann ist es eine Sichtweise, da würde ich auch als Atheist das anführen, die weniger wahrscheinlich ist als jetzt die christlich-theistische, die davon ausgeht, dass die Natur von Gott geschaffen wurde. Denn wir wissen heute, das Universum und damit eben auch die Natur hatten einen Anfang. Also wenn wir da jetzt verschiedene theistische Weltanschauungen anschauen, merken wir, da gibt es welche, die sind wahrscheinlicher und manche, die sind weniger wahrscheinlich. Also ich glaube, jeder Atheist würde mir zustimmen oder die meisten, der mormonische Glaube ist weniger wahrscheinlich als der traditionell christliche. Wenn man sich so ein bisschen mit der Historizität des Buches Mormon und so auseinandergesetzt hat. Also genau, das wäre für mich einfach ein falscher Rückschluss. Okay, wie würdest du damit umgehen, Dave, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ey, du kannst deinen Glauben doch anderen nicht überstülpen. Dein christlicher Glaube, den hast du für dich und der ist auch für dich wahr, aber nicht zwingend für mich.
Ich würde erstmal fragen, ob er das Gefühl hat, dass ich ihm den Glauben überstülpe, den ich habe. Da wieder die Frage hinter der Frage, woher kommt diese Idee, dass ich ihm meinen Glauben überstülpe, nur weil ich meinen Glauben ausdrücke, nur weil ich meinen Glauben kommuniziere. Ich würde klar benennen, dass das nicht mein Ziel ist, ihm irgendwas zu zwingen, irgendwas zu glauben, aber dass ich ihn fragen würde, ob ich, sage ich mal, die Erlaubnis habe oder ob ich die Möglichkeit habe, meine Ideen, meine Gedanken auszudrücken, ohne es gleich jemandem überzustülpen. Und den Ball kann man natürlich sehr schnell zurückspielen, weil ich könnte ja dasselbe von ihm behaupten. Ich würde sagen, in jedem Argument, das du bringst, in dem, wo du sagst, es gibt keinen Gott, könnte ich auch behaupten, du stülpst mir was über. Oder wenn du sagst, du bist Anhänger dieser Religion. Also da würde ich gleich mal die Basis klären und sagen, okay, also ich stülp hier überhaupt gar niemandem irgendwas über. Warum empfindest du das so?
Ja. Also auch einen Doppelstandard quasi checken.
Genau, ein Doppelstandard. Also das ist ja so ein Punkt, der ganz oft kommt. Leute machen Vorwürfe, auch eben diese Historizität von Bibelmanuskripten, ja, da irgendwie Forderungen zu stellen, die völlig abstrus sind, was wir da denn alles in irgendwelchen Museen liegen haben sollten und da einfach mal zu sagen, okay, dann musst du diesen Standard auf alles andere auch anwenden, dann können wir Geschichtswissenschaft eigentlich in die Tonne kippen, jedenfalls in dieser Epoche, weil das in keinem Fall so funktioniert. Also genau, das muss man einfach klar benennen. Das ist ein Doppelstandard, das ist ein Standard, den man entweder auf alles anwenden muss oder auf gar nichts.
Jetzt kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, ist super, dass du Christ bist, dass du an Jesus glaubst. Ich bin da ja jetzt ja nicht so spirituell unterwegs, aber letztendlich muss man das nicht sein, denn alle Wege führen noch am Ende sowieso zum selben Ziel. Und wenn die Sache mit Gott stimmt, dann finde ich es am Ende ja heraus und dann sehen wir uns ja oben im Himmel wieder. Also so mehr oder weniger ist mir das jetzt vor ein paar Wochen begegnet in einem Gespräch. Wie würdest du denn darauf antworten?
Das ist eine super Frage. Da kommt nämlich ganz viel von dem rein, was wir auch heute schon gesprochen haben. Wir müssen definieren, was dieses Ziel ist. Also wenn er sagt, ja, wir kommen ja alle ans gleiche Ziel, dann würde ich schon sagen, okay, und welches Ziel verfolgst du? Weil wenn ich mit einem Muslim rede und mit einem Buddhisten rede und da haben wir ganz unterschiedliche Ziele, die eben nicht nur in Feinheiten irgendwie anders sind, sondern die in ihrer Essenz, in der ganzen Hoffnungsfrage sich komplett unterscheiden, das würde ich sofort auf den Tisch werfen. Also hier die Begriffe erstmal definieren. Okay, wo kommen wir denn da hin? Wem begegnen wir dort alles? Begegnen wir dann dort einem Gott oder begegnen wir dort keinem Gott? Da wird relativ schnell klar, das ist natürlich ein total oberflächlicher Gedanke, zu sagen, ja, Hauptsache irgendwas nach dem Tod und wir sind da dann alle. Das ist nicht hinreichend, um diese Frage zu beantworten. Aber ich würde auch klarstellen oder würde eine Rückfrage stellen, wie der andere dazu kommt, zu sagen, alle Menschen finden sich dann dort später ein, wenn doch die verschiedenen Religionen so unterschiedliche Aussagen treffen über die Bedingungen, dieses Ziel zu erlangen, liegen die dann alle falsch, die Religionen? Und er weiß eigentlich, wie das wirklich funktioniert und dass das alles Quatsch ist? Oder welche Aussage möchte er damit treffen? Also da hätte ich große Rückfragen zu stellen an diese Frage, was er wirklich damit meint und was da seine Vorstellung ist. Hm. Ich würde dir mal eine Frage zurückwerfen, die ich sehr interessant finde, von dir zu hören. Jetzt begegne ich vielleicht nicht jemandem, der irgendwie Kontra gibt gegen meinen Glauben, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe da vielleicht einen esoterisch angehauchten Menschen vor mir, der im Prinzip sagt, ja, ich glaube ja das Gleiche wie du. Ich glaube ja auch an Jesus, aber ich bin da halt nicht so eng. Ne? Ich nehm halt alles rein, was ich so finde. Ne? Ich finde eben auch die Bhagavad Gita ganz toll und die hat mir auch in meinem Leben geholfen. Und was würdest du mit so jemandem machen, der gar nicht dir so Kontra gibt, sondern wo du eher merkst, der möchte dich approven, der möchte dich bestätigen, aber gleichzeitig sagt er, naja, aber ich nehme mir halt noch mehr dazu.
Also ich würde sagen, hey, du kannst grundsätzlich natürlich glauben, was du willst. Das ist gar nicht die Frage. Natürlich, jeder kann glauben, was er will. Ich kann da nicht in seinen Kopf reingehen. Da gibt's ja dieses alte deutsche Volkslied. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Okay, ich singe jetzt nicht. Aber ja, aber die Frage ist halt, wie sinnvoll ist es, sich die Elemente rauszunehmen, die man in seiner Weltanschauung haben möchte und andere rauszukatten. Denn man kann nicht einzelne Elemente übernehmen und woanders reinpacken, wenn diese Elemente mit anderen wieder untrennbar verbunden sind. Also ich kann jetzt nicht aus demselben Kapitel in der Bergpredigt die Passage von Jesus übernehmen, die ich super finde, und das, was er 5 Verse weiter sagt, lasse ich dann weg. Also es ergibt einfach keinen Sinn zu sagen, ich nehme den Selbstanspruch Jesu jetzt nicht so ganz ernst, wenn er von sich selber sagt, ich bin, ja, im Grunde indirekt sagt, ich bin Gott. Aber seine Ethik, die finde ich klasse. Also da muss ich halt sagen, so dieses Dilemma oder Trilemma von C.S. Lewis, entweder er war zwei oder drei Optionen. Also entweder er war ein Verrückter, und dann sollte ich gar nichts von dem ernst nehmen, was er sagt. Oder er war wirklich der, der behauptet hat zu sein. Und dann sollte ich alles ernst nehmen, was er über sich sagt und was er.
Oder er war ein Lügner, ne? Das ist das Trilemma, ne? Oder er war ein Verführer und Lügner.
Ja,
das sind so genau. Drei Möglichkeiten, ja.
Genau. Also hatten wir auch so einen Vortrag mal an der Uni geplant. Jesus, Prophet, Gott oder Sektenführer. So, also er kann halt nicht alles gleichzeitig sein. Deswegen würde ich halt damit nach ganz oder gar nicht Prinzip hingehen und dann fragen, okay, was sagt denn Jesus über sich selbst und wie hat er diesen Anspruch glaubhaft gemacht? Also wenn er jetzt sagt, ich bin Gott, das kann ja jeder sagen, aber warum solltest du das denn glauben? Warum sollte ich das denn glauben? Da kommen wir dann natürlich wieder zu der Frage, ist die Person an Wahrheit interessiert oder nicht? Aber ich würde zumindest aufzeigen wollen, das Ganze ist inkonsistent und das Christsein halt schon eine definierte Sache ist, oder Nachfolge Jesu ist eine definierte Sache. Johannes 8, 31 sagt Jesus ganz klar, dass Jünger sein von ihm, Nachfolger von ihm sein, geknüpft ist daran, sein Wort zu halten. Und das kann man jetzt halt nicht sich aussuchen, sondern das heißt zu glauben, was er geglaubt hat und was er gelehrt hat und damit eben auch das, was Jesus über das Alte Testament gesagt hat, was Jesus über sich, über und so weiter. Genau, also ich denke, da kommen wir auf verschiedene Bereiche, wo wir jetzt auch durch Rückfragen merken, da steht die andere Person oder da können wir auch Logikfehler aufdecken. Ich meine, ein Punkt, den wir immer wieder bringen, ich weiß nicht, ob auch schon in der letzten Folge, ist es, Fragen zu stellen. Eine ganz wichtige Frage ist, wie bist du zu deiner Schlussfolgerung gekommen? Warum denkst du, was du denkst? Warum glaubst du, was du glaubst? Vielleicht noch ganz zum Schluss, dass wir die Folge damit auch noch abschließen mit dem, was jetzt vielleicht auch sich manche hier noch fragen. Aber was ist denn, wenn ich auf einen Einwand, auf eine Rückfrage zu meinem Glauben gar keine Antwort parat habe? Man kann ja auch nicht alles wissen. Man kann nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Sollte man es vielleicht? Dave, wie würdest du denn oder wie gehst du denn damit um, wenn du mal eine Frage auch nicht beantworten kannst? Kommt das überhaupt vor? Ich meine, du bist ja schließlich, hast du Theologie studiert, dann weiß man ja alles.
Ja, ich verwende da sehr gerne 4 ganz einfache Worte und die kommen auch sehr häufig vor. Das weiß ich nicht. Und sich das einfach mal sich einzugestehen und auch dem anderen zu sagen, hey, das ist völlig entspannt. Ich muss da gar nicht in eine innere Unruhe kommen. Ich meine, wenn mir irgendjemand mit irgendwelchen Philosophen kommt, die ich noch nicht gelesen habe oder mit irgendwelchen historischen Epochen, die nun mal nicht in meiner Expertise liegen, dann sage ich jetzt einfach, das weiß ich nicht. Aber ich kann natürlich mehr als das machen. Ich kann anbieten, zum Beispiel zu sagen, hey, das ist ein guter Punkt, der klingt interessant. Ich werde mich damit beschäftigen. Oder kannst du mir erklären, was du damit meinst? Kannst du mir einfach ein paar Nuggets geben, was hier die wichtigsten Punkte sind von dem, was du da ausdrücken möchtest, damit auch das Gespräch weiter am Laufen bleibt? Das ist überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss. Ich glaube, es ist eher schwierig, und da werde ich auch skeptisch, wenn ich beim Gegenüber habe, der überlegt bei keiner einzigen Frage auch nur eine Sekunde, haut irgendwelche Sachen raus und irgendwann merke ich, jede zweite Antwort ist Halbwissen. Dann wird das Gespräch tatsächlich eher nervig. Und wenn ich aber wirklich merke, der andere ist authentisch und ehrlich in dem, was er antwortet, und dann möchte ich das auch so machen. Dann möchte ich ganz klar sagen, hey, das ist nicht meine Expertise, kannst du mir bitte erklären, worum es da geht? Und dann kann ich auf das, was du sagst, vielleicht antworten aus meiner Perspektive von dem, was ich weiß. Also ich glaube, da geht es ganz viel um eine innere Entspanntheit. Wir müssen nicht alles wissen. Wir sollten unseren Glauben kommunizieren können. Ich meine, wenn jetzt jemand uns fragt, ja, was glaubst du denn? Und ich sage, oh, keine Ahnung, das mit Jesus, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Okay, dann wird es schwierig. Aber auf alles andere bezogen, lasst uns einfach Fragen stellen, lasst uns rückfragen und der andere kann das ja erklären.
Ja, was ich auch gerne mache, ist dann, um Zeit für die Recherche zu bitten, zu sagen, hey, gib mir da doch 1-2 Wochen, ich will mich selber erstmal ein bisschen in das Thema reindenken, bevor ich jetzt aus dem Stegreif irgendeine Antwort gebe, die nicht so durchdacht ist. Und tatsächlich, man kann ja auch nicht alles wissen. Also wir laden bei uns verschiedenste Experten ein, die unglaublich gute Nuggets mitgeben zu ihrem jeweiligen Fachgebiet. Aber man ist ja nicht gleichzeitig Philosoph, gleichzeitig Historiker, gleichzeitig Theologe, gleichzeitig Naturwissenschaftler, sondern man hat dann in der Regel einen oder bestenfalls noch 2 Hüte auf, also so ein William Lane Craig, der sowohl Top-Theologe als auch Philosoph ist, gibt es dann auch mal, aber ja, in der Regel ist es ja selbst bei den Experten so, dass die nicht alles wissen können. Und ich denke, da dürfen wir dann selbst auch mit einer gewissen Demut unterwegs sein und jetzt auch nicht denken, jetzt gehe ich da in so ein Samstagvormittagsseminar vom Apologetikprojekt oder dem Institut für Glauben und Wissenschaft und dann bin ich gefeit für alle schwierigen Rückfragen, die kommen, weil ich weiß ja dann alles, sondern das dürfen wir auch den anderen Menschen vermitteln. Hey, ich muss nicht alles wissen, um überzeugt sein zu können von dem, was ich dir hier vermittle. Selbst der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte, in 1. Korinther 13, in diesem Hohelied der Liebe, dass alle Erkenntnis Stückwerk ist. Und trotzdem, in demselben Brief schreibt er von Jesus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und den können wir weitergeben mit Selbstbewusstsein, mit Überzeugung, auch dann, wenn wir nicht auf alles eine Antwort haben, die hatten nicht mal die Apostel.
Ja, das war jetzt eine Doppelfolge über Glaubenskommunikation. Wir haben natürlich ganz viel auch hier über allgemeine Gesprächskompetenz gesprochen. Das ist uns auch sehr wichtig, das klar zu machen. Zu einer gesunden Kommunikation gehört auch Gesprächskompetenz. Wir hoffen natürlich, dass diese beiden Folgen besonders auch euch jetzt als Gesamtpaket sehr geholfen haben, euch gute Impulse gegeben haben für eure Gespräche. Ihr dürft gerne wieder einschalten zur nächsten Folge. Ihr dürft uns gerne abonnieren auf unseren verschiedenen Kanälen, Instagram, YouTube, hier auf Spotify. Ihr dürft auf unsere Website gucken, apologetik-projekt.de. Da findet ihr noch ganz, ganz viel weiteren Content über christliche Glaubensverteidigung und die Glaubwürdigkeit des Christentums. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, Simon, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.